Wir sind heute am zweiten Sonntag unserer Serie Kingdom Mind und ich möchte dich jetzt in Balingen ganz herzlich begrüßen, in Münzingen ganz herzlich begrüßen und natürlich alle hier im Raum. Und hey, gebt unseren Locations doch einen Riesenapplaus. Wir sind gemeinsam unterwegs. Mega schön, dass du auch in der Location da bist. Hey, ihr habt es vielleicht gesehen, hier haben wir so schöne Fahnen stehen. Ich mache sie mal auf für euch und ihr seht unser Emblem Kingdom Mind, das Königreich Gottes. Dieses Wort kam mir letztes Jahr so irgendwann in einem Gebet, fast prophetisch auch über diese Serie. Und ich habe ganz, ganz viel nachgedacht, was das eigentlich bedeutet. Und ich möchte euch immer wieder auch in dieser Serie so einzelne Beispiele aus dem Leben bringen. Was heißt das, wenn man vom Kingdom Mind gesteuert lebt? Ich habe vor kurzem die Biografie gelesen von Timothy Keller. Und der eine oder andere hat vielleicht auch schon mal ein Buch von ihm gelesen oder eine Predigt gehört. Ein blitzgescheiter Mensch, ein sensationeller Prediger. Er ist letztes Jahr verstorben. Und ich habe diese Biografie gelesen. Und dort berichtet er von einer Situation, morgen ist es wieder soweit. Die größte Ehre, die du in Amerika als Pastor erlangen kannst, ist, wenn du das Einsegnungsgebet des neuen Präsidenten sprechen kannst. Also auch wir Christen haben sowas wie Karrieren und da bist du dann schon ganz, 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 ganz weit oben, wenn du das tun darfst. Und Timothy Keller wurde von Donald Trump angefragt, dieses Gebet zu sprechen. Das heißt, du bist weltweit im TV, es bedeutet schon was. Und Timothy Keller hat keine Sekunde überlegt und hat ihm gesagt, lieber Herr Trump, ihr Wahlkampfmotto war America first. Mein Lebensmotto ist Jesus first. Das werde ich nicht miteinander auf die Bühne bringen. Vielen Dank. Das ist Kingdom Mind. Ich möchte dich mit reinnehmen in dieser Serie, immer wieder aufs Neue in eine ganz, ganz zentrale Bibelstelle. Die Serie baut aufeinander auf, aber jetzt keine Panik, wenn du letzte Woche nicht da warst. Man wird heute auch so verstehen. Ich möchte dich trotzdem einladen, dann letzte Woche nochmal nachzuschauen, weil es macht Sinn. Es baut wirklich dann so jeden Sonntag aufeinander auf. Und das Zentrale ist diese eine Bibelstelle in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Dort heißt es, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Und wir werden uns jeden Sonntag einen Aspekt dieses Verses anschauen, weil der hat so viel zu bieten, dass wir da genau reinschauen. Letzte Woche habe ich euch erklärt, warum dieses Aber dort am Anfang steht. Und heute möchte ich ganz tief nochmal reingucken in dieses, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Vater im Himmel, und dein Geist ist hier, dein Geist ist präsent und er umgibt uns, er durchflutet uns und ich bete, dass du uns dein Wort aufschlüsselst. Ich bete, dass es jetzt nicht einfach meine Ideen sind, die ich kundtue, sondern dass du dein Wort lebendig machst und dein Wort unser Herz berührt. Dir gehört die Zeit, dir gehört der Raum, dir gehört mein Herz, in Jesu Namen. Amen. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Über den Heiligen Geist ist schon so unendlich viel geredet und auch gelehrt worden. Man kann es gar nicht mehr alles zusammenfassen, was es dort so alles gibt an Lehren. Paulus, ein berühmter Gemeindegründer in der Bibel, der meiste Teil des neuen Teils oder des zweiten Teils der Bibel ist von ihm geschrieben worden. Paulus schreibt auch mal etwas zu diesem Heiligen Geist. Und ich denke, er ist einer der berühmtesten Zeugen von Jesus. Er schreibt, ihr wisst, dass es euch mit unwiderstehlicher Gewalt zu den stummen Götzen gezogen hat, als ihr noch keine Christen wart. Ich erkläre euch aber ausdrücklich, wenn ein Mensch geleitet von Gottes Geist redet, kann er nicht sagen, verflucht sei Jesus. Und keiner kann bekennen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht den Heiligen Geist hat. Lass es mal kurz sagen, was der nette Herr Paulus da sagt. Wenn du kurz drüber nachdenkst, dann wird dir auffallen, irgendwas reibt sich, irgendwas ist doch komisch. Ich meine, wir alle sind mehr oder weniger unseres Mundes mächtig und natürlich kann ich doch sagen, Jesus ist der Herr. Ist mir völlig egal, was ich glaube, oder? Also organisch, meine Stimmbänder, meine Zunge, bringt das doch raus, das kann man doch sagen. Und das passiert ja auch häufig. Wir erleben doch alle mehr oder weniger Menschen in unserem Umfeld, die so einen frommen Slang haben, die irgendwie geistig frommes reden und du merkst aber irgendwie, da ist aber irgendwie ganz, ganz wenig dahinter. Aber was meint er denn nun? Sogar Jesus widerspricht ihm. Er sagt mal im Rahmen der Bergpredigt, längst nicht alle, die mich mit feierlichen Worten anrufen und Herr, Herr sagen, werden Anteil haben an der neuen Wirklichkeit Gottes. Hier könntest du auch das Kingdom Mind einsetzen. Aber wer den Willen meines Vaters, der über allem thront, tut, der wird erleben, wie Gottes gute Herrschaft anbricht. Also das Kingdom Mind beginnt. Was genau meint Paulus denn dann? Lass uns nochmal anschauen. Ihr wisst, dass es euch mit unwiderstehlicher Gewalt zu den stummen Götzen gezogen hat. Was ist das, bitteschön? Was sind stumme Götzen? Ein Götze ist ein Abbild, eine Darstellung, eine Verkörperung deines Gottes. Und ein Gott, ja, ein Gott ist das, wovon du dir Versorgung versprichst, Schutz versprichst, den Sinn deines Lebens versprichst, Inhalt, Stärke, Ursprung, das ist ein Gott. Okay, so was sind jetzt stumme Götzen? All das, worin du deinen Gott abbildest. Und ich möchte das ganz praktisch erklären, wie das im Alltag funktioniert. Es kann sein, dass Erfolg dein Gott ist. Du ersprichst dir von Erfolg Anerkennung, Lebenssinn, Versorgung, Sicherheit, Zukunft, Perspektive, deine Identität. Das alles versprichst du dir von Erfolg. Das ist dein Gott. Jetzt verkörperst du Erfolg. Zum Beispiel durch ein Auto eines bestimmten Autoherstellers. Zum Beispiel durch ein Haus. Zum Beispiel durch eine Wohnung. Zum Beispiel durch einen Pokal. Wir alle kennen das. Der Pokal, hey, jedes Mal, es läuft Queen, We Are the Champions und dann wird das Ding geküsst. Ich frage mich, wie das mit der Hygiene ist. Aber das ist die Verkörperung, das ist das Abbild des Gottes Erfolg. Und jetzt ist das mit Erfolg noch relativ leicht nachvollziehbar. So. Und da ist ja auch so, wir sind ja nicht so ganz ehrlich. Und deshalb ist es auch leicht, sich davon zu distanzieren, weil wir sind weder Messi, noch haben wir die Champions League oder die WM mal gewonnen. Also betrifft es uns ja nicht. Vielleicht ist dein Gott ein ganz, ganz anderer. Vielleicht ist dein Gott deine Familie. Es ist der Ort, wo du dir Anerkennung holst, wo du dir Sicherheit holst, wo du deinen Lebenssinn darin siehst, wo du dir die Zukunft von versprichst. Und wenn das so ist, dann könnte das Abbild deines Gottes Familie zum Beispiel die Galerie auf deinem Kamin zu Hause sein. Bilder deiner Ahnen. Es könnte aber auch sein, dass Abbilder deines Gottes tatsächlich Personen sind. Vielleicht vergötterst du deine Kinder, deinen Partner. Und jetzt denkst du so, hä, auf was will er eigentlich raus? Das sind doch im Grunde gute Sachen. Und wir sollen doch auch eine gute Beziehung haben zu unseren Familien und auch zu Erfolg, das ist doch alles in Ordnung. Das stimmt, das sind alles gute Dinge. Die Frage ist, welche Stellung haben sie in deinem Leben? Wann werden aus guten Dingen Götzen? Wann wird es dein Gott? So, und das liebe ich jetzt so sehr an der Bibel. Sie grenzt nicht aus, sondern sie nimmt uns alle mal mit rein in dasselbe Boot. Und Paulus sagt hier, dass es uns alle mit unwiderstehlicher Gewalt zu diesen stummen Götzen gezogen hat. Hey, also wenn du jetzt deinen Nachbar anguckst, dann kannst du weder überheblich auf ihn schauen, noch musst du depressiv auf ihn schauen. Wir sind im selben Boot. Es geht uns allen so. Uns alle zieht es mit dieser unwiderstehlichen Gewalt hin zu diesen Götzen. Das ist in unserer Menschlichkeit beinhaltet, dass wir diese Götzen suchen. Und vielleicht ist es jetzt gerade in diesem Moment so, dass dir das auffällt. Vielleicht ist jetzt gerade so ein Moment, wo du merkst, dass da klingelt Gott da drinnen in dir und du merkst, irgendwas rumort da gerade. Dann möchte ich dich einladen, jetzt nicht sofort abzuschalten und zu sagen, ja, ist gut, denke ich irgendwann mal drüber nach, sondern nutz jetzt 10, 12, 13, 14 Sekunden, um ein Gebet zu sprechen und sag, Heiliger Geist, ich erlaube dir, da dran zu bleiben. So, was passiert, wenn der Heilige Geist kommt? Was passiert, wenn der Heilige Geist in unser Leben hineinkommt? Und jetzt geht es nicht um irgendwelche magischen Worte, die man spricht. Jesus ist der Herr. Es geht nicht um diese Worte, sondern es passiert etwas ganz Einschneidendes. Wir machen Jesus zum Abbild unseres Gottes. Wir machen Jesus zum Abbild unseres Gottes. Unser Gott, der sich in der Bibel vorstellt, als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, wird Mensch. Er liefert uns sein Abbild. Greifbar, anfassbar, hörbar. Und wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, dann nimmst du diesen Jesus als Abbild deines Gottes. Und du sagst, hey, wenn du meinen Gott kennenlernen willst, wenn du ihn sehen willst, schau auf Jesus. Wenn du wissen willst, wie dieser Gott denkt, wie er tickt, wie er fühlt, wie er handelt, schau auf Jesus. Wenn du diesen Gott erfahren willst, weil Gott ja irgendwie schwierig, aber Jesus ist so greifbar, ist so plastisch, ist so real. Und das Spannende ist jetzt, es geht nicht nur um diesen historischen Jesus. Du musst nicht mit dem Finger 2000 Jahre zurückverweisen und sagen, du jetzt wälz mal die Geschichtsbücher und dann wirst du meinen Gott kennenlernen. Sondern es ist dieser Jesus, der als Zimmermannssohn in Nazareth gelebt hat, der am Kreuz von Golgatha gestorben ist, der wieder auferstanden ist, der immer noch lebt zur Rechten Gottes und der wiederkommen wird. Das ist das Abbild unseres Gottes. Und das verändert sich, wenn der Heilige Geist kommt. Du sagst, hey, das ist mein Versorger. Das ist meine Hoffnung. Das ist meine Identität. Darin sehe ich Perspektive, Zukunft und Hoffnung. All das, was du vorher deinen Götzen verpasst hast, gibst du jetzt Jesus. Okay, das heißt es, wenn wir den Heiligen Geist bekommen. Ich möchte zurück zu unserer Bibelstelle. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Ja, es passiert was. Weg von den stummen Götzen hin zu einer lebendigen Beziehung zu Jesus. Und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis an die Enden der Erde. Da ist eine Reihenfolge drin. Da ist ein Konzept dahinter. Es beginnt in Jerusalem. Das haben wir letzte Woche besprochen. Dein engster Kreis, dein allerengstes Umfeld. Dort fängst du an, Zeuge zu werden. Zeuge von was? Davon, dass du deine Götzen abgelegt hast und Jesus angenommen hast. Davon zeugst du jetzt. In Jerusalem und dann in ganz Judäa. So was meint Jesus, wenn er sagt, in ganz Judäa? Was bedeutet das? Zunächst ist es mal eine geografische Angabe. Judäa war einfach dieses Territorium, in dem sie gelebt haben. Es war die nächstgelegene Region. Also um Jerusalem rum, die nächsten Städte, der Landkreis sozusagen, Judäa. Und Jesus sagt, hey, ihr fangt an in Jerusalem und dann geht es einen Schritt weiter. Allerdings meint Judäa noch viel mehr als einfach nur eine geografische Angabe. Und diesen Schritt von Jerusalem nach Judäa, den müssen wir verstehen, was Jesus dort sagt. Als er gemeinsam mit ihnen aß, wies er sie an, nicht von Jerusalem fortzugehen, sondern dort auf das vom Vater versprochene Geschenk zu warten. Hey, es ist was völlig Verrücktes passiert an Himmelfahrt. Von jetzt auf gleich, das muss innerhalb von ein paar Sekunden passiert sein, so wird es geschildert, wurden die Jünger von Jesus in unsere Lage versetzt. Sie waren über Jahre mit Jesus unterwegs, sie hatten ihn spürbar, greifbar, sie haben ihn reden gehört, sie haben ihn schwitzen gesehen. Jesus war plastisch greifbar. Und von jetzt auf gleich, weiß nicht, ein paar von uns haben vielleicht noch E.T. gesehen. So irgendwie stelle ich mir es vor. Und die Jünger waren in derselben Situation wie du und ich. Sie mussten innerhalb von wenigen Sekunden an einen Jesus glauben, den sie nicht mehr sehen konnten. Sie mussten auf einmal daran glauben, dass dieser Jesus trotzdem da ist. Sie mussten glauben, dass dieser Jesus existent ist. Dass dieser Jesus sich nicht ins Nichts aufgelöst hat, sondern einen Platz beim Vater eingenommen hat. Und von jetzt auf gleich waren sie in der gleichen Situation wie du und ich. Und Jesus sagt zu ihnen, wenn das geschieht, dann geht nach Jerusalem und wartet. Und das taten sie. Sie gingen nach Jerusalem. Und wisst ihr, wie sie das taten? Mit vollen Hosen. Die hatten Angst. Die hatten richtig Angst über ihre Zukunft, über das, was kommt, was mit ihnen geschehen wird. Und die Bibel ist immer eine Einladung an uns einzusteigen in diese Geschichte. Vielleicht kennst du das in deinem Leben auch. Vielleicht hast du Jesus angenommen. Vielleicht hast du ein Übergabegebet gesprochen. Du hast diesen Schritt gewagt und gesagt, hey, ich will weg von diesen stummen Götzen hin zu Jesus. Und jetzt? Puh. Jetzt habe ich erstmal ganz schön Schiss. Wie wird mein Umfeld darauf reagieren? Ernte ich damit Applaus? Wir haben letzte Woche ein sensationelles Zeugnis gehört vom Tamer, einer muslimischen Familie, die waren tiefenentspannt bis zu dem Moment, als er gesagt hat, dass er sein Leben Jesus gegeben hat. Auf einmal hat er eine neue Familie kennengelernt. Druck, Stress. Und dazu musst du jetzt nicht in eine muslimische Familie reingehören. Vielleicht geht es dir an deinem Arbeitsplatz so. Vielleicht geht es dir in deinem persönlichen Umfeld so, dass du merkst, hey, diese, also nicht dieses religiöse Volkschristentum, sondern eine echte Entscheidung, mit Jesus zu leben, dein Leben ihm zu übergeben, ihn an die Stelle deiner stummen Götzen zu setzen, das erntet nicht nur Applaus. Leute werden dich in Frage stellen. Sagen, echt jetzt? Übertreibst du es nicht ein bisschen? Und Jerusalem ist der erste Ort. Du persönlich im engsten Kreis mit deinem Jesus erstmal ankommen. Da bin ich erstmal. Und das ist okay. Und Jesus sagt das sogar seinen Jüngern. Er sagt, macht das. Bleibt erstmal dort. Bleibt und wartet, bis ihr dieses Geschenk erlebt. Der Heilige Geist wirksam wird. Und jetzt passiert etwas. Jetzt sagt er, komm raus aus deinem Jerusalem. Komm raus aus diesem engsten Kreis. Überwind diesen Moment, Glaube ist Privatsache. Nein, geh raus aus diesem Kreis, verlasse Jerusalem und geh in die nächste Ebene und das ist Judäa. Und Judäa, und das ist jetzt das Spannende daran, Judäa ist eigentlich dieses Wort Hebräisch und das heißt übersetzt Land der Juden. Und Jesus macht etwas, ich bin da immer wieder drüber gestolpert in der Bibel. Vielleicht ist es dir mal aufgefallen, als Jesus wirklich gelebt hat, auf der Erde körperlich gelebt hat, war er radikal abgrenzend. Ich bin für die Juden gekommen. Und das macht er mal an einer Stelle, wo ich wirklich heute noch fünfmal schlucken muss. Er konfrontiert auch sein Umfeld und sagt, ich bin gekommen für die Juden. Und dann macht er einen Vergleich, den finde ich ultra krass. Er vergleicht eine Frau mit einem Hund. Und diese Frau, die ist unfassbar schlau und die sagt, ja, du hast recht, aber auch die Hunde kriegen die Brotkrumen unterm Tisch. Und dann heißt es, er war erstaunt. Jesus war erstaunt über ihren Glauben. Aber der Punkt ist, auf den ich raus will, Jesus grenzt das ab und das tut er auch in der Anweisung an die Jünger. Warum macht er das? Das Land der Juden. Hey, und du musst jetzt nicht meinen, wenn du Christ geworden bist, ist das Erste, eine Reise nach Israel zu machen. Das ist nicht der Punkt. Wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, geht in das Land der Juden, dann sagt er nichts anderes als geht als Erstes in das Gebiet, wo die Leute das Gleiche glauben wie du. In eine religiöse Gemeinschaft, die dir vertraut ist. Aha. Aha, das ist der erste Schritt. Wenn ich das Erleben, mein Leben übergeben habe an Jesus und ich merke, hey, da passiert was, der Heilige Geist tut was in mir, dann sagt Jesus so, und jetzt behalte es nicht für dich, sondern geh in deinen religiösen Kreis, der dich umgibt, dein Judäa. Und hey, religiöse Kreise gibt es viele um uns rum. Wir sind in Süddeutschland, das Heimatland des Pietismus. Es gibt unfassbar viel religiöse Kreise um uns rum. Aber wir brauchen mal den Mut, etwas auszusprechen über Judäa, über unsere religiösen Kreise. Längst nicht jeder in den religiösen Kreisen hat eine lebendige Beziehung zu Jesus. Und Jesus schickt seine Jünger in dieses Umfeld hinein und sagt, hey, für euch ist was anderes vorgesehen. Das Leben besteht nicht daraus, der brave Bürger zu sein, der seiner Religiosität gerecht wird. Jesus sendet seine Zeugen als allererstes dort hinein. Ich glaube, dass das heute noch so ist. Und ich glaube, dass Jesus uns gebrauchen möchte, wenn wir wirklich anfangen, lebendig mit ihm unterwegs zu sein. Dann schickt er uns in die religiösen Gemeinschaften, um Zeuge zu sein. Hey, dann geh in deinen CVJM, dann geh in deine Kirche, dann geh in deinen Hauskreis, dann geh in das, was dein religiöser Kontext ist, was immer das sein mag. Dann mach das, dann geh dorthin und werde Zeuge von dem, was du selber mit Jesus erfahren und erlebt hast. Wir bekommen immer wieder den Vorwurf hier als ICF, dass wir Mitarbeiter der anderen Kreise abziehen. Und ich habe einen Wunsch. Das geht an alle jetzt hier im Raum, aber auch die, die uns im Stream zuhören. Ich habe einen Wunsch. Können wir dieses eine Wort einfach ein ganz klein bisschen tauschen? Mitarbeiter werden von uns nicht abgezogen. Sie werden angezogen. Und dann bin ich voll dabei. Das stimmt. Sie werden angezogen. Und dessen schäme ich mich nicht. Warum ist mir das so wichtig? Zum einen, weil es der Wahrheit entspricht. Wir gehen nicht in die Region, um Mitarbeiter abzuziehen. Das ist nicht unsere Intention. Und das Zweite, was dahinter steckt, das ist mir jetzt viel, viel wichtiger. Ich habe einen Traum. Ich habe den Traum, dass unser Judäa, also unsere Region, unsere religiösen Kreise, endlich aufhören, sich selbst über die Mitarbeiterzahl zu definieren. Hey, wir sind keine gute Kirche, weil wir groß sind. Wir sind keine gute Kirche, wenn wir viele Mitarbeiter haben, und eine schlechte Kirche, wenn wir wenig Mitarbeiter haben. Der Punkt ist nicht zu zählen, wie viele Besucher kommen, wie viele Mitarbeiter da sind. Was können wir vorweisen? Wisst ihr was, ganz ehrlich, das ist auch ein stummer Götze. Die einzige Frage, die wir uns stellen müssen als Kirche ist, finden Menschen in unserer Kirche den Schritt vom stummen Götzen hin zur lebendigen Beziehung mit Jesus? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Und wisst ihr, was passiert, wenn das geschieht? Wenn Menschen diese Beziehung anfangen mit Jesus, dann werden sie attraktiv. Dann zieht es andere an. Dann kommen andere und sagen, hey, will ich sehen, wie, was? Was passiert da? Wieso? Was ist da anders? Glaubt doch im Leben mal nicht, dass wir als Kirchen attraktiv werden, wenn wir die lauteren Boxen oder das hellere Licht haben. Ganz ehrlich, das ist so oberflächlich betrachtet. Und das hält ein paar Monate. Dann ist die Attraktion weg. Die Frage ist, ob wir wirklich Menschen da hinein begleiten, ihre Götzen loszuwerden. Ich hau einen raus, mache hier ab und zu meinen Predigten und ich nehme es in Kauf, dass ich davon vielleicht Reaktionen jetzt bekomme. Ist okay, ich bin gewappnet. Ganz klar haben wir als Kirche die Absicht, Menschen zu erreichen, die wir heute als noch nicht gläubig bezeichnen. Aber stellt euch mal vor, wir würden nicht einen einzigen davon erreichen. Aber alle Menschen, die heute in einem religiösen Kreis unterwegs sind, bekämen eine lebendige Beziehung mit Jesus. Ich glaube, wir hätten die größte Erweckung ever. Und es wäre nicht ein einziger Kirchenfremder dabei. Das ist nicht mein Ziel, nicht falsch verstehen. Aber Erweckung heißt doch, dass etwas aufwacht. Und wir glauben immer, das heißt, ja, da kommen Menschen von der Straße, die noch nie was von Jesus gehört haben. Hey, wie wäre es, wenn unsere religiösen Kreise, die es eigentlich wissen müssten, anfangen mit Jesus zu leben? Was würde unsere Region erleben? Was würden wir erleben, diese Region? Boah, hey, du könntest es fast nicht aushalten. Es gäbe einen Sturm, wenn das passieren würde. Und ich habe diesen Traum. Ich habe ihn immer noch. Ich habe diese Woche ganz ernsthaft, ich habe mal versucht, die Kirchen- und Geistesgeschichte von Reutlingen mir zu erarbeiten. Was hier so geschehen ist. Ich bin nicht fertig geworden. Ich habe nach 2 Tagen aufgehört, weil ich gemerkt habe, wenn ich da weitermache, wird die Predigt nie fertig. Habt ihr eine Vorstellung, was in unserer Region hier alles schon geschehen ist? Wie viele Menschen vor uns schon bereit waren, Kingdom Mind zu denken? Hey, es ist so unfassbar. Wir sind mittendrin in einem Segenstrom. Wir erfinden nichts neu. Gar nichts. Wir sind eingebettet in eine Wolke von Zeugen, so heißt es mal im Hebräerbrief. Und das sind wir hier in dieser Region Neckaralm. Ich habe euch nur ein einziges Beispiel mitgebracht von ganz, ganz, ganz vielen, weil es für mich total rausgestochen ist. Johann Georg Wolpert. Am 9. Januar 1865 bestieg Wolpert als Begleiter von Bischof Escher die berühmte Achalm bei Reutlingen. Als die beiden ihr Ziel erreicht und von der sonnigen Höhe des Berges aus die liebliche Umgegend betrachtet und die zahlreichen Ortschaften, die man von dort aus erblicken kann, gezählt hatten, wandte sich Wolpert zu seinem Begleiter. Er reckte seinen langen Arm aus und sprach mit gehobener Herzensstimmung zum Bischof. Siehst du diese schöne Gegend mit all den Städten und Dörfern? Diese alle werden wir noch für den Herrn erobern. Der Bischof nickte lächelnd Beifall und wünschte dazu Glück und Segen. 6 Monate später gründete er die methodistische Kirche in Reutlingen. Es war kein Schwätzer. Es war kein Träumer, der irgendwie halt mal so ein bisschen, nein, er hatte eine Vision auf dem Herzen. Kingdom Mind. Und er hat sich's von der Achalm angeschaut und hat gesagt, hey, was für eine Vorstellung, dass wir jedes einzelne Dorf, jede Stadt für den Herrn gewinnen. Und ich möchte mich dieser Vision anschließen. Wisst ihr, es ist mir völlig gleichgültig, dass bei ihm Methodisten drüber steht, bei uns ICF. Kingdom Mind. Gott ruft seine Zeugen in diese Region hinein, in Judäa hinein. Es gibt viele, die diese Vision teilen. Und jetzt möchte ich ein mahnendes Wort an uns alle loswerden. Ich glaube, dass unsere Bemühungen hier in der Region gedeckelt sind. Ich glaube, dass es noch einige Menschen gibt, die dasselbe auf dem Herz haben. Aber ich glaube, dass unsere Bemühungen einen Deckel drauf haben, solange wir nicht aufhören, das Reich Gottes selbst bezogen zu bauen. Solange wir das noch mit dieser Brille, mir, meiner, mich, größer, besser, komm zu mir, solange wir das so machen, werden unsere Bemühungen nur sehr begrenzt erfolgreich sein. Jesus hat eine sehr klare Anweisung gegeben, durch den Philipperbrief, wie Kingdom Mind funktionieren soll. Lasst euch nicht von Neid antreiben, auch nicht von dem vergeblichen Streben nach Anerkennung. Verhaltet euch stattdessen unaufdringlich und achte einer den anderen höher als sich selbst. Sucht nicht euren eigenen Vorteil, sondern jeder soll sich auch die Anliegen der anderen zu eigen machen. Entwickelt in euch dieselbe Einstellung, die ihr auch beim Messias Jesus seht. Und in dieser Stelle heißt es nichts anderes als werdet Jesus ähnlich. Werdet Jesus ähnlich. Das ist der einzige Maßstab, mit dem der Herr selbst Kirche messen wird. Daran wird er uns messen und unsere Region. Er wird sagen, nicht, wie viel wart ihr? Wie viele Besucher hattet ihr? Wie viele Gottesdienste hattet ihr? Er wird sagen, seid ihr mir ähnlich geworden? Bist du mir ähnlich geworden?
ICF Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.